Barbara. They're coming for you.
Willkommen zur zweiten Episode von Devils and Demons am heutigen Tag. Ihr habt eben ja schon alles über unsere, ja, über unsere Meinungen zu den Alien vs. Predator Spin-offs erfahren und natürlich auch zu Ridley Scotts Prometheus. Oder Prometheus haben wir uns ja schon auf geeinigt. Aber der eigentliche Sinn unseres Alien-Mais war es ja, langsam aber sicher auf das große Highlight im Mai hinzuführen, und zwar dem Kino-Release von Alien Covenant. Haben wir uns riesig drauf gefreut. Ob die Freude berechtigt ist, werden wir gleich noch genauer diskutieren. Kleiner Hinweis an euch, wir werden jetzt erst beim ersten Teil noch spoilerfrei agieren, aber es wird dann später im Verlauf definitiv in die Spoiler-Region gehen. Aber das findet ihr auch in den Timecodes, ab welchem Punkt es ist, und wir werden es auch nochmal groß vorher sagen. Ja, Alien Covenant. Wir haben es am Wochenende, beziehungsweise kurz vorm Wochenende im Kino gesehen. Erstmal nochmal hallo Pascal, schön, dass du immer noch bei mir bist.
Ja, hallo, ich bin immer noch da.
Und du darfst auch gleich deiner gewöhnlichen Arbeit nachkommen und den Zuhörern doch mal erklären, worum es in Alien Covenant geht.
Ja, yeah, das mache ich doch sehr gerne. Genau, Alien Covenant, Entschuldigung, spielt, beginnt im Jahr 2104. Und wir befinden uns auf dem Raumschiff die USCSS Covenant. Das ist eine Kolonisierungsmission, die ausgeschickt wurde, 2000 Menschen auf einem erdenähnlichen Planeten zu kolonisieren. Diese befinden sich noch in den Schlafkapseln. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Crew, die das Schiff steuern soll. Und die befinden sich auch in Schlafkapseln, aber getrennt von den restlichen Leuten. Und dann gibt es wie immer, auf jeder guten Mission gibt es mindestens einen Droiden. Und dieser wird, wie in Prometheus, auch an dieser Stelle gespielt von Michael Fassbender. Nur dieser heißt jetzt Walter, merken wir sofort. Da wurde ein alter Running Gag quasi nicht mehr eingehalten. Nun gut, und dieser Droide sorgt dann dafür, dass Sonnensegel ausgefahren werden, um das Raumschiff nochmal aufzuladen. Und dann geschieht eine, und das nennt sich eine Neutrino-Explosion. Und diese Neutrino-Explosion sorgt dafür, dass das Schiff ein bisschen durchgeschaukelt wird und dann die Crew direkt aus den Schlafkapseln aufgeweckt wird, viel zu früh eigentlich. Und dabei kommt dann halt aber auch noch der eigentliche Captain, nämlich der verbrennt in seiner Schlafkapsel. Und ja, nun muss die Crew erstmal den Tod des Captains verarbeiten, muss das Raumschiff wieder reparieren, da ist einiges kaputt gegangen. Und dann überlegen, wie sie weitermachen, weil so schnell möchten sie jetzt auch eigentlich nicht wieder zurück in die Schlafkapsel, nachdem sie gerade gesehen haben, wie ihr Captain dort drin umgekommen ist. Ja nun, dann passiert noch etwas, und dann bekommen sie nämlich ein Signal von einem Planeten, der gar nicht so weit entfernt ist, und dieses Signal scheint menschlichen Ursprungs zu sein. Und ja, so wie es nun mal so ist, man kennt es schon aus Star Trek, wenn man irgendwo ein Notsignal bekommt, dann muss man dahin. Das ist auch in diesem Universum nicht anders. Und nach kurzer Diskussion wird sich dann entschieden, dort mal hinzufliegen, den Kurs zu ändern, weil nämlich auch dann schnell festgestellt wird, dass dieser Planet, obwohl man glaubt, alles gescannt zu haben in der Umgebung, auch so erdähnlich ist, als dass man theoretisch die Kolonisierungsmission auch dort durchführen könnte. Ja, ich glaube, das wäre ein ganz guter Punkt, um die Ausgangssituation zu beschreiben. Weiter vielleicht erstmal nicht, oder?
Ja, das machen wir dann jetzt weiter im Verlauf dann, ja. Es gibt ja, das sollten vielleicht die Leute, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben und die diese Information auch irgendwie, die dem verwehrt geblieben ist. Es gibt auf YouTube, hat Ridley Scott bzw. 20th Century Fox ja schon gewisses Filmmaterial zur Verfügung gestellt, was man sich dort kostenlos ansehen kann, was durchaus ja als Prolog zu Alien Covenant dienen kann. Also wenn man sich diese YouTube-Ausschnitte anguckt, hilft es schon dem Verständnis des Films und auch dem Genuss des Films doch etwas weiter. Was ist denn da zu sehen gewesen auf YouTube?
Also was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist der Prolog, und ich weiß nicht, ob Prolog jetzt das richtige Wort ist, aber der nämlich den Prometheus noch ein bisschen quasi nach hinten weg auserzählt. Denn wenn wir uns erinnern, ist ja am Ende von Prometheus David mit,
Shaw. Elizabeth.
Elizabeth Shaw, danke dir. In einem Alien-Raumschiff losgeflogen, um den Ursprung der Schöpfer quasi zu finden, den Heimatplaneten derer. Und David war ja ziemlich zerstückelt, um es mal so auszudrücken. Und in diesem YouTube-Video sieht man, wie Elizabeth Shaw ihn halt nach seinen eigenen Anweisungen wieder zusammensetzt. Und wie David es schafft, sie dann in eine von diesen Alien-Schlafkapseln zu packen. Und man sieht gerade noch so, wie das Raumschiff dann nämlich über diesen Planeten der Schöpfer beginnt zu landen und halt wie David da rausguckt und dann ist dieses Video zu Ende. Und dann gibt es dann noch diesen 20-Minuten-Prolog, wo man einfach nur die Crew von der Covenant sieht, wie sie sich so auf dem Schiff verhält. Aber ich habe den, glaube ich, nur zum Teil gesehen, tatsächlich.
Ja, ich habe es tatsächlich, weil ich hatte Angst, mich ein bisschen da irgendwie vielleicht zu spoilern oder da jetzt schon zu viel vorwegzunehmen oder so. Deswegen habe ich da auch nur ein bisschen reingeguckt.
Ja, ich war auch verwirrt, weil ich bin davon ausgegangen, dass das eigentlich im Film dann auch nochmal vorkommt.
Nee, Ridley Scott hatte gesagt, wir haben das halt mitgedreht und das hat jetzt in dem Sinne keine Mehrkosten verursacht. Es hätte mehr Kosten verursacht, wenn wir es halt mit in den Film eingebunden hätten oder wenn wir daraus eine Art, ursprünglich ist es ja so, dass man als Filmverleih oder als Publisher oder als Studio ja auch fürs Fernsehen, gerade in den USA noch mehr als bei uns, Ausschnitte bereitstellt, die dort schon mal so ein bisschen in den Film reingehen, quasi etwas ausführlichere Trailer, Extended Trailer, sowas in der Art, oder auch Previews, die da manchmal im Kino schon vorher laufen, so kleine 2-3-minütige Szenen. Und hier hat man sich gedacht, warum das nicht gleich für alle zur Verfügung stellen auf YouTube? Das kostet für uns jetzt kein Geld, wir laden es einfach hoch. Also das heißt, wir müssen jetzt nicht noch irgendwelche Fernsehsender dafür bezahlen, dass sie uns unsere Clips ausstrahlen. Wir können es auch einfach für alle gleich hochladen. Und das waren halt Szenen, die sie halt dann schon mitgedreht haben, sozusagen. Wobei man sich da drüber ja in der Tat streiten kann. Ich glaube, es wäre, um das schon mal vorwegzunehmen, besser gewesen für den Film, wenn diese Szenen mit drin gewesen wären.
Ja, also was ich halt weiß ist und was ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich es zum Ende gesehen habe.
Weil jetzt gerade die Figur, die halt, du hast es ja schon gesagt, wir sagen jetzt erstmal noch nicht, welche Schauspieler das ist, aber die Figur, die halt als erstes stirbt, der Kapitän, das wirkt schon etwas unglücklich, so wie es jetzt im Film drin ist. Und da hätte man dann doch vielleicht diesen Prolog, wo die Crew vorgestellt wird und die quasi gezeigt wird auf der Covenant, schon ein bisschen mehr Charaktertiefe also dafür sorgen können, dass mehr Charaktertiefe da ist, sodass man überhaupt bei einigen Figuren einen Charakter hat und dass es einem nicht egal ist. Weil der Unterschied ist halt, nee, darüber reden wir im Spoiler-Teil dann, was denn
okay.
Auf welche Personen und warum. Ja, genau, also das hätte man besser machen können. Was mir allerdings tatsächlich noch gut gefallen hat in dem Film, war der Einstieg, also der richtige Einstieg, da ist halt noch nichts mit Raumschiffen und so zu sehen, das geht halt dann doch eher noch stark in die Prometheus-Gefilde rein, da sieht man halt den Wieland, den wir ja auch im Prometheus schon gesehen haben, als schon alten, verbitterten Mann, hier ist er halt noch etwas jünger und unterhält sich mit Walter?
David. Ja.
Ist das noch David?
Das ist definitiv David.
Ja, ich bringe das immer durcheinander. Stimmt, genau. Ja, na klar. Und sie führen dort einen Monolog und es wird so eindeutig klar, wie weit halt schon dieser Android ist, dass er schon mitdenkt von alleine und dass er halt schon eigentlich eine Stufe erreicht hat, die vielleicht gar nicht so geeignet ist für die Menschen, dass denen das schon eher unangenehm ist, dass die Androiden schon so weit sind und das spielt dann später im Verlauf des Films halt nochmal eine Rolle. Aber das fand ich ganz gut. Das ist natürlich wieder sehr schwer philosophisch, aber gleichzeitig auch schon wieder fast banal gewesen, was die beiden dort gemacht haben und wie sie sich unterhalten haben. Aber ich fand, das war eigentlich ein ganz cooler Einstieg soweit. Ich fand das ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Das fand ich auch, ja, ich meine,
vielleicht hätte man es auch an einer anderen Stelle in den Film setzen können, als Rückblick, als Flashback, ich weiß nicht. Oder vielleicht wäre das eine Szene gewesen, die man hätte dann lieber bei YouTube vorher bereitstellen können, weil der ja auch so noch nichts von der Handlung preisgibt und so. Ah, ich weiß nicht. Also an sich die Szene finde ich gut, aber vielleicht tatsächlich nicht unbedingt da, wo sie auftaucht.
Ja, ich fand's auch gut. Das mochte ich auch. Auch von der Optik und auch von der Chemie zwischen den Darstellern, das war gut.
Ja. Ja, und dann lernen wir, wie gesagt, du hast schon gesagt, dann sehen wir halt die Covenant. Dort ist halt Walter, der Android, alleine zugänglich. Die anderen sind alle im Kälteschlaf und werden dann quasi mehr oder weniger geweckt durch das Unglück, was passiert mit der Covenant, durch den Unfall. Und dann haben wir erstmal im Film ja, fast 20, 30 Minuten Zeit, um die Crew kennenzulernen, um wir lernen, wir stellen fest, dass dort halt, wie viele Kolonisten waren es? 2000 Kolonisten und die Crew, die Besatzung, die halt auch komplett aus Pärchen besteht. Mhm. Das ist ein relevanter Fakt auf jeden Fall. Aber da bin ich der Meinung, dass man diese 20, 30 Minuten irgendwie anders hätte gestalten müssen. Ich fand sie sehr, sehr dröge. Ich fand es komplett gegenteilig. Ich weiß, ich versuche es auch heute so wenig wie möglich zu machen, weil mir war schon im Vornherein klar, dass das Covenant jetzt nicht das Niveau und auch nicht die Art Film sein will, die jetzt ein Alien oder ein Aliens war. Für mich war klar, dass das Richtung Prometheus gehen wird. Mhm. Aber wenn ich vergleiche trotzdem die Szenen, die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde von Alien, wo wir die Crew kennenlernen, wie wir ihre Verhaltensweisen kennenlernen, ihre Hierarchie kennenlernen und ihren Alltag auf dem Schiff, auf der Nostromo, dann hat das eine ganz andere Qualität, ein ganz anderes Kaliber als das, was wir jetzt in Covenant sehen, wo halt die Figuren wirklich, ja, x-beliebig sind, sie haben keine Tiefe, wir erfahren eigentlich auch kaum was über sie. Also wir erfahren, dass es Pärchen sind und wir erfahren, dass sie halt auch ein bisschen unterschiedlich sind und dass sie sich aber eigentlich ganz gut verstehen. Eine hat einen Hut auf, genau. Und das halt dadurch, dass der eigentliche Kapitän halt gleich binnen der ersten 5 Minuten verstirbt, haben wir halt einen neuen Kapitän und es muss halt die Hierarchie neu ausgelotet werden. Der neue Kapitän, gespielt von Billy Crudup. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, tut mir leid, aber man kennt ihn aus Spotlight und Watchmen zum Beispiel. Und er hat, ja, er muss halt erstmal die Hierarchie aufbauen und er muss ja zeigen, dass er Verantwortung übernehmen will. Und so kommt es halt, wie du schon beschrieben hast, dazu, dass halt der Funkspruch aufgefangen wird und man jetzt überlegen muss, geht man jetzt auf Nummer sicher, geht tatsächlich nochmal in diesem Moment gefährlichen Kältekammern, Kälteschlafkammern und geht nochmal, wie viele Jahre waren es? Sie hätten es noch 3 oder 9, ich weiß es nicht genau. Irgendwas dazwischen.
Sagen wir einige Jahre.
Einige Jahre hätten sie noch wieder in den Kälte schlafen müssen und wären dann auf dem Planeten gelandet, wo sie eigentlich hin sollten. Aber dieser Planet, von dem der Hilferuf kam, der hat der wird analysiert von Wissenschaftlern an Bord und es stellt sich heraus, dass er sogar bessere Bedingungen für menschliches Leben dort nachweisen kann. Und das ist jetzt die Frage, gehen wir auf Nummer sicher oder gehen wir ein Risiko ein, was vielleicht denn dazu führt, dass wir hier vielleicht einen besseren Lebensort für uns haben. Aber wir sind uns nicht sicher. Und das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, wie du das fandest und letztendlich auch, wie man sich entschieden hat, ob das passt und wie hast du das gesehen?
Ja, doch, ich finde das schon, dass das passt, weil, also so mag ich das zum Beispiel aber auch mal ganz gern, dass wenn jetzt halt so ein Schiff unterwegs ist und dann ein Funkspruch, der offensichtliche halt, ich meine, wenn man da jetzt nicht hin ist, das ist ja, fragt sich doch die ganze Zeit, auch als Crew dann, was war denn da? Ich meine, das ist doch nicht zufällig, dass. Kann ich ja noch kurz dazu sagen, der Funkspruch hat nämlich Take Me Home Country Roads gespielt von John Denver und das ist jetzt ja offensichtlich ein Song von der Erde und auch sicherlich kein Zufall, dass der nochmal irgendwo im Weltall abgespielt wird und ja, schon aus diesem Grund muss man da halt eigentlich hin, ne? Und in dem Sinne, das fand ich gut und im Endeffekt, ja gut, ich weiß ja natürlich halt auch,
du kennst das Resultat, ja.
Aber. Die müssen ja dahin, sonst ist das ja kein Film, ne?
Ja, aber die Frage ist halt da immer, wenn ich ein Schiffskapitän bin und halt, wie gesagt, die Frage muss sich der Film ja noch öfter stellen im Verlauf seiner Spielzeit. Und gehe ich die Gefahr ein, dass diese Mission vielleicht dadurch komplett scheitert sofort? Ich meine, da könnte ja trotzdem sonst was sein auf dem Planeten. Ich meine, ne? Es könnte auch eine Falle sein zum Beispiel. Es könnten ja, wer weiß, ob das nicht die Borg zum Beispiel auf dem Planeten nur gelauert haben auf die Menschen.
Ich hätte nicht Star Trek sagen sollen.
Und ob man dafür das Risiko eingeht, das Leben von 2000 Kolonisten aufs Spiel zu setzen. Also ja. Das ist halt die Frage. Und
was ich in da noch immer ganz interessant finde, weil das wird auch, glaube ich, nie so richtig aufgeklärt, aber korrigiere mich sonst gerne. Es ist immer nicht so wirklich klar, ab welcher Distanz oder wie vielen Jahren Schlaf die nicht mehr mit quasi der Company kommunizieren können, ne? Das gibt es. Also es gibt wahrscheinlich dann irgendwie so, und ab jetzt könnt ihr nicht mehr mit der Erde irgendwie funken, ja, oder whatever.
Das ist tatsächlich bei Passengers zum Beispiel besser gelöst worden. Da ist zum Beispiel darauf eingegangen, zum Beispiel, wie lange dauert jetzt die Übertragung des Signals von da, wo wir sind, bis zur Erde und so weiter. Das war da ein bisschen plausibler erklärt.
Weil in Aliens ist es ja zum Beispiel so, Entschuldigung, dass sie auf dem Alien-Planeten durchaus immer kommuniziert haben mit Weyland Yutani. Später
ja.
Dann.
Ja, das stimmt. Ja. Was was für mich der Film unbeantwortet lässt, ist eigentlich die Frage, und die wäre tatsächlich, wenn sie schon so einen Film machen oder einen zweiten Film machen nach Prometheus, der halt diesen ganzen Alien-Mythos so entmystifiziert, dann hätte ich doch aber auch schon gerne gewusst, was denn mit der Erde los ist, dass überhaupt ein so ein Kolonisationsflug oder Kolonisierungsflug überhaupt stattfinden muss. Das hätte mich zumindest in ein, zwei Nebensätzen vielleicht mal interessiert. Warum findet diese Expedition oder diese Mission überhaupt statt?
Ja. Ja, irgendwie ist so, gute Frage.
Das bei all dem, was da entschlüsselt wird und was da aufgeklärt wird, auch aus den alten Alien-Filmen, da wäre das jetzt eine Kleinigkeit gewesen, da noch einen Satz zu finden.
Ne? Ja, zumal man ja auch diese erste Szene mit Wayland und David hatte, wo man das irgendwie in den Dialog noch hätte einflechten können, im Sinne von, ja, bla bla, das ist jetzt mit den Droiden blöd und, oder beziehungsweise das ist ja gruselig und ach, und die Menschheit und sowieso, also da hätte sich schon einen Weg gefunden, da irgendwie nochmal nur mit so einem Satz. Ich meine, wird ja offensichtlich halt sowas sein wie, die Erde ist halt irgendwie am Arsch oder überfüllt oder halt ausgeschöpft und deswegen muss man sich mittel- und langfristig halt um Kolonien kümmern. Ja. Davon kann man ja wohl ausgehen, denke ich mal.
Ja, ist immer die Frage, wie real sind denn solche Begebenheiten, wenn die Leute sich vielleicht auch gar nicht über sowas unterhalten? Oder es ist halt schon sowas vorgefallen, dass es dann gar nicht mehr der Rede wert ist.
Ja, ich weiß es nicht.
Ja, wie geht's weiter?
Ja, wollen wir jetzt hier sagen, dass wir jetzt ab jetzt spoilen? Weil ich glaube, alles, was jetzt passiert...
Wir machen es denn so, wir machen jetzt eine Handlungsspoiler. Also wir erzählen jetzt erstmal die Handlung noch ein bisschen in groben Schritten durch. Machen dann aber auch noch wieder ein Spoiler-Ende. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr aber alles in den Timecodes finden. Also ab hier folgen jetzt extreme Handlungsspoiler. Also wer nichts wissen will, überspult es bitte, überspringt es bitte. Wer den Film kennt oder ihn gar nicht sehen wird, der kann ihn natürlich gerne weiterhören. Also ab hier, Spoiler.
Okay, perfekt. Genau, dann jetzt, die fliegen dann halt nach einigem Hin und Her dann zu diesem Planeten und landen dort. Oh, Entschuldigung, muss ich mir aufstoßen. Beginnen sich mal ein bisschen umzuschauen. Der Planet wirkt sehr, erdenähnlich. Die finden sogar, das ist das Erste, was hier noch seltsam vorkommt, die finden tatsächlich Weizen, aber nicht wilder Weizen, sondern, gezüchteten.
Wie lange sie brauchen, um darauf überhaupt einzugehen, ne? Ich meine, im Trailer, falls du dich erinnerst, da war das ja gleich so Schnitt, sie gehen durchs Weizen, oh, das muss aber angebaut sein, das kommt von der Erde so. Mhm. Und dann, aber im Film selbst laufen sie erstmal so eine halbe Stunde lang gefühlt durchs Kornfeld, bis dann dem einen Typen auffällt, na, das ist aber Weizen.
Ja, das stimmt eigentlich, das wird wahrscheinlich eigentlich jedem Grundschüler auffallen.
Ja.
Nun gut. Ja, und dann ist es so, dass es gibt auf diesem Planeten so lustige, pilzähnliche Pflanzendingsies. Und wenn man da drauf tritt, dann kommen da kleine, ganz, ganz kleine fliegende, mückenähnliche Viecher raus. Und die infizieren Fleisch. Und dann haben wir quasi, ich erkläre es einfach mal, es ist halt so, ich gehe jetzt davon aus, dass die Leute den Film auch gesehen haben. Und dann sieht man halt, wie die Menschen infiziert werden. Und aus denen dann... Und aus dieser Kuh, das passiert dann auch bei zwei Leuten, schlüpfen dann im Verlauf auch Alien-ähnliche Wesen. Also wieder eine neue Subspezies von Alien.
Ich weiß nicht, ich hätte sie jetzt so dem Franchise getreu, nachdem wir Chestbuster und sowas alles hatten, hätte ich sie jetzt Spinebuster genannt, weil sie ja hinten aus der Wirbelsäule rausspringen.
Ja, richtig eigentlich. Hast
recht. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich so heißen, aber wir nennen sie jetzt einfach mal so.
Spinebuster, genau. Die sind sehen ein bisschen anders aus als Xenomorphen, sind auch weiß sind aber genauso aggressiv, richtig ätzende Viecher. Genau, das ist halt wichtig zu wissen. So, und jetzt aber das Eigentliche, was interessant ist, beziehungsweise worum es halt überhaupt geht, ist, dass sie nämlich dann sich natürlich halt zu dem Ursprungsort des Funksignals begeben. Und was finden sie dort? Tada! Wer jetzt erwartet, das Raumschiff mit dem David und Elizabeth aus Prometheus, quasi, womit sie am Ende losgeflogen sind. Und ja, dann begehen sie dieses Raumschiff, entdecken sofort irgendwie den Namen und ein Foto von Elizabeth. Und fangen an, dieses Raumschiff ein bisschen zu erkunden und werden dann aber relativ schnell davon abgehalten, dadurch, dass halt eben einer der Crewmitglieder infiziert wurde und es dem jetzt sehr schlecht geht. Und der ist nämlich sehr krank. Und ja, dann geht es zurück, dann,
Also wo es aufgeteilt wird, du hast ja erstmal den, die teilen sich halt auf. Da bleibt halt eine kleinere Gruppe, bestehend aus einer Wissenschaftlerin und einem von den, nenne ich jetzt mal Söldnern oder Soldaten, was auch immer, Militaries halt, die bleiben zurück, um die, den Boden zu analysieren und so weiter. Und der Hauptteil der Leute geht halt, wie du es gesagt hast, ins Raumschiff. Und der erste, von dem wir es sehen, der infiziert ist oder der, der sich merkwürdig verhält, ist halt der, der mit der Wissenschaftlerin dort verblieben ist. Und die versuchen dann halt erstmal zurück in die Covenant, ja nicht in diesen Raumgleiter, der da halt abgekapselt wurde von der Covenant, um dort zu landen, und die versuchen dort erstmal zurückzukehren. Dann mache ich jetzt kurz diesen Handlungsstrang schnell zu Ende und du kannst dann gleich weitermachen mit den Leuten im Raumschiff. Und sie schaffen es dann auch zurückzukehren, dem Soldaten geht's immer schlechter, und es ist halt auch eine Wissenschaftlerin ist halt auch an Bord dieses Raumgleiters geblieben, um dort irgendwelche Sachen da zu machen. Und ja, dem geht's immer schlechter, sie bringen ihn halt in Quarantäne mehr oder weniger, und dann wird's ziemlich blutig. Einer von diesen von dir schon angekündigten oder von mir angekündigten und von dir, nein, von mir betitelten, von dir angekündigten Spinebustern bricht dann quasi aus dem Rücken des Soldaten heraus. Und dann müssen wir erstmal bei dir weitermachen, weil was dann passiert, das passiert ja dann nachher zeitgleich mit deinem Handlungsstrang.
Ja, genau, jetzt darf ich nicht durcheinander kommen.
Du bist auf dem Raumschiff, also auf dem...
Genau, und auf dem Raumschiff ist es ja auch, passiert ja mehr oder weniger dasselbe. Da haben wir halt auch ein anderes Crewmitglied, das sich ähnlich infiziert hat und das jetzt auch sehr krank wird. Und die sich dann quasi auch auf den Weg zurück machen zu dem Raumgleiter aus den gleichen Gründen, nur ist dieser dann schon, und das, ihr könnt es ja auch mal vielleicht ein bisschen, also nicht so im Detail erläutern.
Ja.
Und diesen Raumgleiter, weil das machen wir dann, wenn wir darüber reden, wie es uns gefallen hat, diesen Raumgleiter, den hat es halt schon zerlegt, sag ich mal jetzt einfach. Das ist einfach komplett wild gegangen, kaputt, boom. So, und das heißt, die andere Crew erlebt dann quasi das Ausbrechen des Spinebusters dann auf dem Feld und müssen dann dort irgendwie mit diesem Spinebuster kämpfen. Was sich dann daraus löst, dass da den Leuten jemand zu Hilfe eilt, und zwar niemand Geringeres als David mit langen Haaren und einem coolen Herr der Ringe Umhang.
Ich war schon dicht dran, Assassin's Creed.
Auch
zu Michael Fassbender gepasst hat.
Stimmt, einen coolen Assassin's Creed Umhang. Und ja, das ist jetzt halt natürlich auch eine relativ interessante Situation, beziehungsweise jetzt haben wir halt die beiden Druiden, David und Walter, die dann dort aufeinandertreffen, beide gespielt von Michael Fassbender. Das ist dann halt ab jetzt auch relativ wichtig, denn die beiden werden jetzt auch einen großen Teil der Handlung einnehmen, beziehungsweise einen zentralen, die Handlung fortführen. Ja, genau, nun gut, dann David bringt dann den Rest der Crew quasi mit in sein Versteck. Und als sie dort ankommen, sieht man dann nämlich, dass das Versteck nämlich diese Hauptstadt der Schöpfer ist. Das heißt, jetzt wissen wir, okay, es ist der Planeten der Schöpfer, auf den sie gelandet sind, in dem Video, das wir auf YouTube gesehen haben. Und diese ganzen Schöpfer, die man auch dort schon gesehen hat, sind aber in so wie versteinert und tot. Das heißt, da ist sonst niemand mehr von den Schöpfern. Es gibt keine Schöpfer mehr. Die sind da zwar alle, aber halt so in Statuenform. Sieht so ein bisschen aus wie, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß, aber nach diesem Vulkanausbruch, die Leute, die alle so in Asche mumifiziert wurden. Genau, dann erfahren wir recht schnell, dass die Elizabeth nicht mehr lebt. Die hat nämlich behauptet, David die Landung nicht überlebt. Und ja, jetzt ruhen sie sich da erstmal aus, machen sich ein bisschen frisch.
Und im wahrsten Sinne des Wortes,
ja. Genau, versuchen halt weiter mit der Covenant zu kommunizieren. Da sind natürlich auch noch Leute auf dem Schiff. Ist aber nicht so einfach, weil es gibt natürlich einen riesigen Sturm. Bla bla bla. Funktioniert alles nicht so gut. Und jetzt geht's halt dann dahingehend weiter, dass der aktuelle Captain sich dann ein bisschen mit David unterhält und über kurz oder lang, ich kürze das jetzt ein bisschen ab,
ja,
mitbekommt, dass David böse ist. Nämlich David hat irgendwie einen weg oder was auch immer, oder ist jetzt, er war ja schon in Prometheus, Strange, jetzt ist er komplett riot gegangen.
Wobei und wir jetzt kurz, ich werf kurz ein.
Ja.
Passt es jetzt thematisch quasi das Intro, wo halt gezeigt wurde, dass das David-Modell quasi des Androiden halt selbstständig denkt und eigene Gedanken entwickeln kann. Und das ist halt das, was hier jetzt die Rolle spielt, dass genau, halt David angefangen hat, eigenständig zu handeln und quasi letztendlich Chaos anrichtet.
Genau, er wollte nämlich einfach selber Schöpfer sein. Das ist nämlich das, es gibt dann später noch einen Dialog zwischen David und Walter, der halt darauf basiert, dass Walter ihm auch erzählt, ihr seid, also das quasi zu der Zeit, als David entwickelt wurde, haben die Menschen festgestellt, ah verdammt, die sind zu gut, ist ja relativ, aber die sind in der Lage, eigene Gedanken und eigene Wünsche zu entwickeln und die möchten selbst sowas wie Menschen sein. Woraufhin dann die Menschen zwar die Androiden, die Droiden technisch weiterentwickelt haben, sodass die halt leistungsfähiger sind, aber von der, also aber nicht mehr auf diese Ideen kommen. Und aber David hatte halt diese Ideen noch und hat dann dort, das erfahren wir dann, fleißig angefangen, Schöpfer zu spielen und hat einfach fucking Aliens gezüchtet. Und jetzt kann man es ja eigentlich sagen, so wie es ist, der Xenomorph, so wie wir ihn aus Alien kennen, ist, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch interpretiere, aber das Werk von David.
Ja. Ja, nee, ist komplett richtig. Der erste Xenomorph, der dort überhaupt geschaffen wird, ist dadurch entstanden, dass David quasi die Alien-DNA letztendlich mit der menschlichen DNA gekreuzt hat. Also ist ja zum ersten Mal ein Mensch, obwohl er hat es ja mit Elizabeth schon probiert, aber was ging denn da eigentlich schief, hat er das gesagt?
Ah, es ist alles ein bisschen, jetzt wird's echt vertrackter. Ich habe mich auch mit einem Kumpel, mit dem ich den Film gesehen habe, danach darüber unterhalten. Und das ist halt echt mittlerweile ein bisschen verwirrend, weil wir so viele verschiedene Arten von Aliens haben. Und am Ende von Prometheus gab es ja auch schon etwas, das so ein bisschen nach Xenomorph aussah, das ja aber wiederum aus was anderem entstanden ist.
Ja, also da sich da wirklich auf was Genaues da zu vertraxeln ist an dieser ja. Stelle sinnlos. Weil das auch gar nicht, der Film gar nicht so schlau ist, als dass wir uns da jetzt Gedanken drüber machen müssen. Eben. Jedenfalls hat, ja, David ist quasi der, so geht man davon aus jetzt, oder muss man davon ausgehen, der Schöpfer des ursprünglichen Alien, was wie wir es aus dem ersten Film kennen.
Genau. Und hat irgendwie auch Eier gelegt ohne Königin, wie auch
immer. Ja, das ist ein grober Filmfehler, ist.
Ja. Aus meiner Sicht. Das ist sehr seltsam gewesen. Irgendwo müsste da noch eine Alien-Königin sein. Nun gut. Ja, und jetzt ist es halt, okay, Alien gegen Crew, Alien. David gegen Crew, David gegen Walter. Und da haben wir dann so eine kleine, ich sag mal so Mischung aus Superhelden-Movie und Matrix-Filmszene, in der dann Michael Fassbender gegen Michael Fassbender kämpft. Ja.
Szene.
Wo wir dann nachher einen Schnitt haben und nicht wissen, wie es ausgeht. Haha, so als ob. Vorher, das darf man ja nicht vergessen, gibt es auch noch die, würde ich dich auch fragen, wie du diese Szene fandest, die legendäre, jetzt schon legendäre Flötenszene.
Nee, die Flötenszene, die können wir, glaube ich, eben außerhalb des Spoiler-Teils auflösen. Viel interessanter ist noch, dass wir, und das haben wir noch kein Wort drüber verloren, und das lässt auch schon teilweise dann halt auch schon die Qualität der Charakterisierung und auch der Darsteller teilweise zu, dass wir über die vermeintliche Hauptperson dieses Films, nämlich der Figur der Daniels, gespielt von Catherine Waterstone, noch gar kein Wort verloren haben.
Aber ja, die ist halt auch da.
Sie ist halt auch da und wird dann ab jetzt, wie du es beschreibst, mehr oder weniger in Windeseile zur Ellen Ripley 2.0 entwickelt. Aber auch gleich dazu später noch mehr. Also gleich.
Genau. Ja, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das nicht alles vertüdel.
Ja, sie versuchen dann die Covenant erstmal auf den Planeten runterzukriegen, damit sie Hilfe bekommen. Ja. Und es kommt dann halt, wie du schon gesagt hast, zum Kampf zwischen David und Walter. Und der Daniels ist dann ja halt mittlerweile auch schon klar geworden, ah, okay, hier läuft was falsch, ich muss hier schnell wie möglich weg. Und sie flüchtet dann zusammen mit einem anderen Crewmitglied, was, glaube ich, noch zu dem Zeitpunkt noch lebt, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Und die Covenant landet dann auch und sie versuchen dann an Bord zu kommen und dann schafft es auch noch vermeintlich Walter auch sich selbst zu retten und er hat scheinbar David besiegt und kommt auch mit auf die Covenant. Mhm. Und dann denkst du erstmal für einen Moment, okay, vielleicht ist der Film hier zu Ende.
Aber ja, dann gibt es ja noch ein kleines Action-Set-Piece, weil noch ein Xenomorph es mit auf diesen Landegleiter geschafft hat.
Genau. Dann fängt der Film auf einmal an, ach scheiße, wir müssen jetzt hier doch noch wieder ein bisschen Alien-Fanservice reinhauen. Und so kommt es dann halt auch noch zum Kampf zwischen, sie ist ja dann Captain am Ende, Captain Daniels und dem Xenomorph. Und dann entpuppt es sich, dass, und das ist der große, lang angekündigte, mega große Twist, der eigentlich überhaupt kein Twist ist, weil jeder Zuschauer das sofort weiß, was hier vor sich geht, ist, dass es halt nicht Walter ist, der an Bord der Covenant ist, sondern David, der dann auch quasi dafür sorgt, dass der Rest der Crew dezimiert wird. Und dann sieht man am Ende halt noch, mehr oder weniger so eine kleine Vorschau auf das, was noch kommen könnte, nämlich, dass David die 2000 Kolonisten für seine Experimente verwenden könnte, genau. Wird. Und das ist ja letztendlich das Ende des Films. Und hier an der Stelle bleiben wir noch erstmal kurz im Moment im Spoiler-Teil, weil wir noch ein paar Sachen haben, die wir hier auflösen, die wir dann nicht außerhalb auflösen
können. Ja, ich hab definitiv noch ein bisschen was, wo ich drüber reden möchte.
Ja, ich würde tatsächlich auch, wir gehen jetzt wieder chronologisch ganz kurz nochmal zurück an den Anfang, ja, wir haben ja über den Captain, Ursprungs-Captain geredet, der Covenant, dass der gespielt wird von James Franco, den wir aber im eigentlichen Film tatsächlich nur auf einem iPad sehen und einmal kurz in der Kälteschlafkammer, wie er halt dann verbrennt. Und da frage ich mich schon, was das sollte. Weil warum James Franco, hätte doch auch jemand anderes XBDB sein können. Klar, man versteht es. Okay, das ist schockierend. Das kann doch nicht sein, dass sie hier also einen bekannten Schauspieler gleich mal weghauen. Aber das ist halt genau das, was wir halt schon in den letzten Episoden hatten bei in Alien 3 oder halt auch in Alien mit John Hurt oder in Alien 3 halt mit Charles Dance, mit den Schauspielern, die halt auch relativ früh aus dem Film genommen werden. Hier versucht Ridley Scott das Ganze ein bisschen auf die Spitze zu treiben, aber es funktioniert halt gar nicht. Und vor allem ist es schade, weil gerade James Franco wäre vielleicht jetzt jemand gewesen, der hier diese Figurenkonstellation ein bisschen hätte retten können, aber verschenkt, ne?
Ja, das finde ich auch, das hat mich auch ein bisschen verwirrt. Tatsächlich ist mir das aber alles gar nicht so bewusst gewesen mit James Franco, dass der, also das habe ich auch erst im Nachhinein ja so richtig realisiert oder nochmal drüber nachgedacht, dass das schon seltsam war. Ist mir aber während des Films, während des Guckens nicht so aufgefallen. Ja, ich überlege gerade, ich glaube, ich kann dir nicht sagen, wie ich den Film finde, ohne dabei nicht zu spoilern. Deswegen müsste ich das theoretisch auch jetzt schon machen.
Ja, mach.
Genau, weil ich hatte so ein bisschen, das kann ich ja schon mal sagen, wenn es okay ist, du warst von dem Film sehr enttäuscht.
Also, ich fand ihn mittelmäßig. Ich war nur für das, was ich erwartet habe und für das, was mir das Alien-Franchise schon gegeben hat, war ich enttäuscht. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, dass es ein schlechter Film ist. Aber gemessen an meinen Erwartungen, und damit meine ich jetzt auch nochmal in klarer Deutlichkeit, ich habe hier keinen neuen Alien 1 und auch kein Aliens erwartet. Ich habe einfach nur einen Film erwartet, der vielleicht ein bisschen besser ist als Prometheus und der einfach wieder ein bisschen mehr das, was das Franchise eigentlich ausmacht, ein bisschen zurückholt. Aber es ist kein schlechter Film, das auf keinen Fall.
Ja, und bei mir war es so, dass ich habe halt auch sehr wenig erwartet, weil ich auch sehr viel negatives Feedback vorher schon gelesen und gehört habe. Und dann muss ich sagen, als ich den Film geguckt habe, währenddessen war ich verhältnismäßig gut unterhalten. Und im Nachhinein...
Sind wir noch im Spoiler-Teil?
Ja, würde ich sagen.
Okay.
ja, muss ich, sonst kann ich es nämlich nicht erklären. Und der hat mich gut unterhalten. Im Nachhinein habe ich jetzt aber auch einige Probleme damit. Aber was ich halt prinzipiell cool finde, nämlich einfach das, wie der Film nämlich das mit Prometheus verbindet und diese ganze Grundidee. Diese Grundidee des Druiden David, der halt zu intelligent geworden ist und dann selber Schöpfer werden möchte. Und ich fand auch die allerletzte Szene tatsächlich wieder, hat mir fast Gänsehaut eingeflößt, weil ich halt einerseits auch schon mal erwähnt, mal großer Fan der Schauspielkunst von Michael Fassbender bin und auch seine Ausstrahlung. Und wie er dann da so alleine durch das Schiff läuft und erstmal die beiden Alien, er ist auch ein bisschen albern gewesen, aber und ein bisschen sehr albern, wie er dann noch die beiden Alien, nicht Eier, aber Embryos aus seinem Körper rauszieht und dann zu den Menschen Embryos legt. Es war aber optisch sehr cool. Und war halt auch ein bisschen offensichtlich, wie er dann halt die Daniels in die Kälteschlafkammer legt und sie dann merkt, dass er nicht Walter, sondern David ist. Fand ich aber auch cool.
Was sagst du eigentlich dazu, dass David und Walter Flöte spielen, obwohl sie keine Lungen haben?
Na, das Ding ist, der trinkt ja auch was. Deswegen, es ergibt, ja, weil, finde ich okay, weil die Druiden sind ja durchaus in der Lage, einen Menschen so gut zu imitieren, dass die Menschen nicht merken, dass es ein Druide ist. Und dann haben die wohl sowas Ähnliches.
Ich wollte jetzt auch, das ist jetzt auch nicht deine Aufgabe, dieses Drehbuch zu entschlüsseln. Also
nein.
hast du noch was in den Spoiler-Teil musste? Sonst würde ich gerne die anderen Zuhörer wieder dazu holen.
Irgendwas.
Weil alles andere kann man auch ein bisschen anonymisieren. Das James Franco tot ist, können wir auch mit dem Captain einfach lösen.
Okay, ja, dann lass uns mal wieder zurückkommen.
Okay. So, Spoiler-Teil zu Ende. Wir kommen zurück an die Leute, die jetzt wieder, die jetzt vorgespult haben. Ja, also wir haben ein paar Sachen geklärt, die halt doch schon so weit führen würden, dass es euch den eventuellen Spaß an dem Film verderben könnte. Aber generell, ja, müsste man, ist es schwierig, glaube ich, diesen Film auf den Punkt zu bringen. Also wir haben jetzt auch schon uns mit vielen Leuten unterhalten und auch schon viel gelesen, auch von Bekannten und Freunden und auch von durchaus geschätzten Experten. Und es geht so, es klafft extrem auseinander. Also es war jetzt bei mir so, das hatte ich eben schon im Spoilerteil erzählt, dass ich halt schon mit den Erwartungen rangegangen bin, einen guten Alien-Film zu sehen, weil halt auch Ridley Scott wieder dabei ist. Ich habe erwartet, dass er, obwohl wir haben ja jetzt über Prometheus nicht groß gemeckert, wir haben ja gesagt, das ist ja eigentlich ein ganz guter Film, ist halt nur mit halt auch ziemlichen extremen Schwächen. Aber es war ja auch kein schlechter Film. Und ich habe halt erwartet, dass der ein bisschen besser wird als Prometheus und halt sich ein bisschen mehr Back to the Roots orientiert, ohne jetzt halt ein Alien-Rip-Off oder ein Aliens-Rip-Off zu werden oder vielleicht sogar so eine Art Remake nur mit anderen Schauspielern oder sowas. Das hätten wir alles nicht gewollt, aber mit dem, was ich erwartet habe, war ich halt schon enttäuscht. Also es ist definitiv überhaupt kein schlechter Film, ganz und gar nicht. Aber er ist halt auch extrem weit von gut entfernt und ist halt auch extrem weit von dem, was ich halt an diesem Franchise so schätze, entfernt. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das würde ich gerne mal wissen, aber es wird Ridley Scott wahrscheinlich erst in 10 Jahren, wenn er dann noch lebt, Gott bewahre, ob er sich dann vielleicht irgendwann nochmal äußert dazu. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Ridley Scott eigentlich Prometheus 2 drehen wollte. Er aber von der ganzen Fankritik über Prometheus und auch von 20th Century Fox, vom Studio, dazu gezwungen wurde, Fanservice, also aka Aliens einzubauen. Weil man merkt es einfach, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand waren sämtliche Szenen mit Aliens eigentlich vollkommen überflüssig, weil sie weder die Story vorangetrieben haben, noch irgendwas ausgesagt haben, noch irgendwie was erzeugt haben an mir. Sie waren teilweise, also man hätte sie auch rausschneiden können und dann hätte man Prometheus 2 gehabt. Und ich verstehe das einfach nicht, dass Scott sich da so hat, ich vermute es, so hat einlullen lassen, dass er halt dann seine eigentliche Vision vielleicht nicht so umgesetzt hat, wie er dachte.
Ja, es ist, glaube ich, da hat der Film, glaube ich, oder auch das, was Ridley Scott ursprünglich geplant hat, ganz enorm drunter gelitten, dass er einfach, dass es alles so schlecht kommuniziert ist, weil man es ja halt immer nicht versteht. Und ich meine, vielleicht hätte ich es besser verstanden, was mich erwartet, wenn ich mich noch mehr damit auseinandergesetzt habe, aber ich behaupte mal, ich habe mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, als jetzt der durchschnittliche Kinogänger, der zwar die Filme kennt, aber jetzt nicht irgendwie schon im Internet vorher rausguckt, was wird das denn und so. Und ich habe es jetzt eigentlich erst so verstanden, dass das wieder komplett unabhängig von Prometheus ist. Dann habe ich das mit diesem extra Prolog gesehen und habe gesagt, okay, das macht er, das hat ja offensichtlich was damit zu tun. Und dass er die Filme verbunden hat, fand ich dann auch cool. Trotzdem hat der Film jetzt definitiv auch das Problem, dass er halt überhaupt nicht sein, dass man das Gefühl hat, er weiß nicht so richtig, was er sein möchte. Nämlich halt entweder so ein cooles Sci-Fi-Thriller-Ding mit ganz viel Geschichte und ganz viel so Sci-Fi-Motiven, aller halt der Druide, der jetzt auf einmal zu intelligent wird und halt parallel Aliens entwickelt und diese Aliens machen das dann noch zum halben Actionfilm. Und diese Szenen wirken dann aber auch zum Teil wieder ein bisschen uninspiriert. Also es gibt ja zwei, sag ich mal, große Action-Pieces gegen zwei Xenomorphe. Weißt du, welche ich meine, ne?
Ja.
Und den ersten davon finde ich eigentlich ganz cool. Den zweiten davon fand ich enorm blöd.
Ja, ich fand sie beide tatsächlich, also die erste tatsächlich fand ich auch noch etwas besser als die zweite, aber generell fand ich es total generisch. So, das war jetzt nicht irgendwie so, dass die waren erstmal, war die Action viel zu hektisch geschnitten, die Kamera war ganz übel, fand ich. Also ich weiß nicht, eigentlich kann Ridley Scott ist eigentlich als ja dafür verantwortlich, dass es so aussieht. Du hast zwar einen Kameramann, aber Ridley Scott ist der Regisseur und er muss halt seinen Kameramann anweisen, wie es so ein Film ist. Und das ist in Ridley Scott-Filmen schon deutlich besser zu sehen gewesen, eigentlich fast in allen. Und es hat mich jetzt hier sehr irritiert, dass es so auch so unpassend, weil gerade Alien ist einfach auch so für langsame Kamerafahrten und für, oder wenn, dann für kurze, prägnante Schnitte. Aber hier ist es so wirklich richtig hektisch und wackelig und so. Und es ist halt einfach so eingesetzt gewesen. Wir brauchen halt hier Ripley und wir brauchen Ripley, wie sie gegen ein Alien kämpft. Und so hat man es halt mit Daniels gemacht, gegen den Xenomorph. Und dass dann auch noch wieder die Technik, wie damals in Aliens, den Ridley Scott ja angeblich gar nicht gesehen hat. Falls du die letzten Interviews gelesen hast
von ihm. Ja, so ein Bullshit.
Ja. Und dass dann halt auch noch wieder die Technik genutzt wird, beziehungsweise, ja, wie nennt man das, Robotrik, wie auch immer, ist einfach so unsinnig, weil da hat's wirklich einfach fast wie eine geremakte Szene, nur in schlechter. Ja, also in Sachen Action kann der Film wahrlich nicht glänzen.
Nee, das stimmt.
Und in Sachen Horror auch nicht. Also ich fand jetzt zum Beispiel weder die Spinebuster noch die Xenomorph, was auch immer, ich fand das alles nicht gruselig, ich fand das auch nicht spannend. Das ist so mein Hauptproblem mit dem Film. Du hast diese Sachen drin, die eigentlich für Spannung und Horror und Grusel sorgen müssten, aber es passiert einfach überhaupt nicht. Es liegt natürlich zum einen an den Figuren, die dir egal sind, aber es liegt auch daran, dass zum Beispiel der Xenomorph halt wirklich in Großaufnahme zu sehen ist, in seiner vollständigen Pracht und in seiner vollständigen Größe, nicht so wie früher, wo dann halt nur kleine Ausschnitte gezeigt wurden und so weiter. Ich weiß, es wurde damals gemacht, teilweise halt auch aus den Special Effects Gründen, dass man nicht sehen sollte, dass da der Mann hinter drin steckt. Aber es waren ja, der Großteil der Szenen in Alien war ja halt auch durch die, scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wer ist nochmal diese mechanisch gesteuerten Dinger? Ich habe jetzt gerade den Namen.
Animatronics?
Animatronics, genau. War ja der Großteil der Szenen in Alien. Mhm. Und das versaut sich der Film ja einfach, dass er aber viel zu viel zeigt. Also nicht, dass er zu viel generell, dass sie zu viel Screentime haben, sondern dass die Kamera einfach völlig uninspiriert den Kreaturen den Schrecken nimmt. Und das war voll ätzend, fand ich.
Ja, das stimmt. Ich meine, es gibt da noch eine Szene später, das ist ein großer Spoiler, eine Duschszene. Ach so, okay. Ich habe die Trailer, glaube ich, gar nicht alle gesehen. Das war so ein Versuch nochmal so ein bisschen, aber man wusste es ja von vornherein und deswegen war es irgendwie.
Da war es schon zu spät. Ich fand, da war es einfach zu spät.
Ja, 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 das stimmt. Was ich halt spannend finde, ich finde halt auch, dass alles, was du jetzt gesagt hast, was nicht spannend ist, also du hast eigentlich weder Action noch Horror, und die Figuren sind alle blub, der eine halt einen Hut auf, das ist cool. Ich find's halt eigentlich nur cool, diese Geschichte von David eigentlich. Und dieses, was aber auch viele stört, dieses Entmystifizieren. Ja, ich mag das auch nicht immer, aber hier fand ich's okay, weil es halt erstmal auch von Ridley Scott ist. Der hat sich den Scheiß irgendwann mal ausgedacht. Das finde ich dann irgendwie okay und ich mag's eigentlich. Und ich hatte jetzt eigentlich auch voll Bock, mir noch einen Film anzugucken. Von mir aus auch ohne komische Crew diesmal. Einfach nur zu sehen, wie, ja, also, hab ich ja eben schon erwähnt, was jetzt wahrscheinlich dann halt eine gewisse Figur als nächstes machen wird, das würde ich halt gerne sehen.
Ja, also für mich definitiv auch. Also eines der wenigen Highlights des Films ist definitiv Michael Fassbender, der halt mit dem, was er spielt, wirklich überzeugt, muss ich sagen. Also der ist einer der wenigen, also er sorgt tatsächlich für ein bisschen Creepiness in dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Man erkennt deutlich, dass er da auf jeden Fall mit Herzblut in der Rolle war und dass ihm das auch was bedeutet hat, das zu spielen. Das hat man ja auch schon in Prometheus durchaus gemerkt. Da gehört er auch zu den wenigen Highlights. Und das ist auf jeden Fall was gut ist. Und da kann man dann auch drüber hinwegsehen, dass, wie du schon gesagt hast, da viel entmystifiziert wird, weil das halt einfach wirklich die wenigen Momente des Films sind, die halt noch wirklich überzeugen können. Mhm. Gerade mit dieser, auch es ist ja letztendlich fast eine halbe Frankenstein-Thematik, die da aufgeworfen wird. Das ist durchaus cool. Aber ja, die anderen Figuren, du hast es gesagt, die wirken fast wie eine Parodie. Also es ist so, man macht nichts aus dieser Pärchen-Thematik. Da stirbt zweimal jemand, aber die Person, die mit dieser Person zusammen war, die reagiert vielleicht 10, 20 Sekunden auf diese neue Situation, aber für den Rest des Films dann einfach gar nicht mehr. Und das ist dann auch einfach mega dumm gelöst. Es wird halt versucht künstlich, Captain Daniels, Captain Daniels hat schon gespoilert, Entschuldigung, die weibliche Hauptdarstellerin, also Catherine Waterston, die versucht man halt so künstlich zu einer Ellen Ripley zu stilisieren und das funktioniert halt auch überhaupt nicht, weil also sie mag eine gute Schauspielerin sein oder so weiter, aber ihre Figur ist halt mega langweilig geschrieben und uninspiriert geschrieben und sie interessiert uns eigentlich für 75-80% der Laufzeit gar nicht, bis sie halt künstlich in diese Rolle von Ripley rein stilisiert wird und das ist halt auch schwaches Scriptwriting.
Ja, das ist halt, da ist sie auch zu schnell reingequetscht worden halt, dann, da muss man sich zu schnell umstellen und auf einmal hat man dann halt wieder so ein altes Alien-Setup, wo man sich denkt so, dann hätte ich dann lieber halt Ripley wieder, als jetzt auf die letzten 60 Minuten noch jemand Neues.
Für mich gab es zwei Charaktere auf der Covenant, über die ich gerne mehr gewusst hätte und mehr von denen gesehen hätte. Ich weiß jetzt leider die Namen nicht mehr, es blieb ja der Tennessee, gespielt von Danny McBride, der blieb ja auf der Covenant erstmal zurück da und mit ihm war ja noch der Dunkelhäutige und die dunkelhaarige Frau und der dunkelhäutige Typ Und die fand ich eigentlich ganz interessant, weil die noch auch recht logisch agiert haben und auch, wie sie Tennessee dann davon abgehalten haben, vor einer dummen Entscheidung, die quasi letztendlich das Leben von 2000 Kolonisten hätte gefährden können. Oder vielleicht hat sie auch gefährdet.
Das hat das gefährdet, definitiv.
Ja, ist ein Spoiler. Wir sind ja außer dem Spoiler-Territorium, also vielleicht.
Oder auch nicht, oder doch, oder nein.
Oder auch nicht. Und ja gut, wer den Film kennt, der weiß, dass das nicht unbedingt mit einem Happy End endet. Aber das sie versuchen ihn auch dann immer zu bewahren vor dir, so kannst du es doch nicht machen und so weiter, und sie haben es auch ein paar logische Gedankengänge und sowas, und das sind diese Figuren, die dann trotzdem am wenigsten Screentime haben und die am wenigsten genutzt werden. Ja, also weiß ich nicht, also figurenmäßig kann der Film überhaupt nicht überzeugen, aber vielleicht jetzt mal was Positives. Die Optik und der Sound, da kann man kaum meckern, oder?
Finde ich auch, obwohl ich dabei auch schon gehört habe von Leuten, die die CGI-Aliens mega scheiße fanden.
Okay, und die fand ich auch nicht so gut, weil sie echt? Halt, wie wo hatte ich es, in welchem Film hatten wir das hier, oder in, war das in einem anderen Podcast, die haben halt wieder so, nee, genau wie in Alien 3, dass sie kein Gewicht haben, sie wirken gewichtlos, so unphysisch.
Ach, das meinst du.
Und so federleicht.
Zu schnell, ne?
Zu schnell, ja, als wenn sie einfach, ja, als würden sie sämtliche physikalischen Gesetze außer Kraft setzen.
Okay, das gebe ich zu, aber ich finde so, also jetzt nur vom Aussehen, sag ich mal, so einem
Schiff. Ja, sie sehen gut aus, ja, aber es ist okay. Halt auch das Giga-Design, ne?
Ja, genau. Aber da habe ich ja auch schon gehört, dass die irgendwie aussehen als eine Beleidigung für Giga, habe ich gelesen. Das
war das auch auf den Xenomorph bezogen, oder war das nicht vielleicht auch auf die Spinebuster bezogen?
Naja,
die fand also, ich jetzt auch nicht so.
Das ist ja echt mittlerweile kompliziert. Es wurde das Wort Alien benutzt. Ich gehe mal davon aus, dass damit ein Xenomorph gemeint war, wobei jetzt alles Aliens sind.
Das stimmt. Ja, aber ansonsten so, ich fand auf jeden Fall diese auf dem Planeten, diese er wirkt ja eigentlich wie die Erde. Es ist auch auf der Erde gedreht und davon ab, aber er wirkt trotzdem dadurch, dass du halt keine Tiere hörst, keine Vögel. Und dass es alles so leer wirkt und so ganz komische Stimmung erzeugt, wirkt es schon ziemlich cool und auch sehr menschenfeindlich gleichzeitig, obwohl halt dort Bäume sind und obwohl dort Weizen wächst. Aber die ganze Atmosphäre, die Stimmung nur darauf, die wirkt sehr menschenfeindlich. Und das hat mir gefallen. Also das ist wirklich definitiv noch ein Pluspunkt, wie bei Prometheus. Also die Landschaft, die sehen einfach top aus. Also es sind gut ausgewählte Sets, oder es sind ja keine Sets, aber gut ausgewählte Kulissen und tolle Landschaften, also da uns auch wieder ganz scharf gefilmt, hochauflösend so, das hat mir gefallen, also das schafft Ridley Scott wirklich, da kann man sagen, klar, im Prometheus, gerade wenn wir jetzt die Eingangsszene nehmen, das ist schon noch ein Zacken besser, weil das halt wirklich die Landschaft wirklich absolut top-notch ist, aber die hier ist auch gut, also und auch ja, okay, beim Sound würde ich streiten. Also ich fand, also generell die Soundkulisse, das Sound-Editing, Sound-Production fand ich alles überragend. Die Geräusche haben gesessen. Das hat richtig gewummt im Kino. Aber den Soundtrack, den Score, da würde ich gerne erstmal deine Meinung zu hören.
Ich habe diesbezüglich... Naja, das kann ich nicht sagen. Mir ist der Soundtrack nicht negativ aufgefallen. Er ist mir aber auch nicht besonders aufgefallen.
Ja, das ist halt so ein Misch. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, werden halt ganz viele Motive aus dem ersten Alien-Film recycelt.
Okay.
Was ja nicht schlimm ist, weil der Alien-Score ist super, aber es ist halt vollkommen belanglos. Es passt überhaupt nicht, weil es ist halt nicht Alien, es ist halt, ne?
Ja.
Covenant. Und eher im Prometheus-Franchise mehr oder, also nicht Franchise, in diese Spin-Off mehr oder weniger oder Prequel-Reihe angelehnt. Und es passt überhaupt nicht. Und dann, ja, und die Prometheus-Musik selbst natürlich auch noch. Da gibt's auch noch eine Szene, da wollen wir jetzt nicht so ganz reingehen nochmal, weil es halt auch wieder Spoiler-Territorium ist.
Die war dumm.
Aber es gibt eine Szene, in der die Prometheus-Musik einfach recycelt wird in einer unfassbaren Art und Weise, die einfach mega dumm ist und einen wirklich für ein paar Sekunden komplett aus dem Film zieht, weil das so eine Metaebene ist, die da aufgebaut wird, die überhaupt nicht passt und die überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, das zu machen, ob das jetzt bewusst war oder unbewusst war oder dachte, das fällt keinem auf oder wie auch immer, aber das war schon dumm.
Das war so gedacht, als für die Leute, denen es auffällt, das war wahrscheinlich eher so ein, es ist dir aufgefallen, aber ja.
Was soll man, cool, ihr habt ein Stück aus Prometheus verwendet, der Film, den ihr vor 3 Jahren oder 4 Jahren ins Kino gebracht habt. Weißt du, da war schon eher, okay, ihr habt die Alien-Melodie verwendet, schön mal wieder zu hören, aber von einem 4 Jahre alten Film oder so, die Musik zu verwenden, ist jetzt nicht besonders kreativ.
Ja, und wie es halt, das ergibt halt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt.
Ja,
was mir zum Soundtrack noch einfällt, Entschuldigung. Der Einsatz von Wagner tatsächlich, fand ich, war für dieses Ganze, das hat zu der Geschichte sehr gut gepasst.
Hat gepasst, war aber auch wieder teilweise sehr unsauber verwendet. Da gibt es zum Beispiel die eine Stelle, in der sich eine Person den zweiten Akt aus Wagners Rheingold wünscht. Aber es gibt nur einen Akt. Und das war dann wieder so, dann denke ich mir so, warum macht ihr sowas? Also klar, es sind minimale Filmfehler, die fallen dir auch nicht auf, wenn du keine Ahnung davon hast. Aber warum liest denn sich niemand sowas durch und guckt da mal nach, gibt es da überhaupt einen zweiten Akt? Das ist doch, das mache ich doch, wenn ich so ein Drehbuch schreibe. Da muss ich doch überprüfen, wenn ich sowas einwerfe, ob das überhaupt einen Sinn hat.
Ja, was ich aber ganz geil fand, beziehungsweise auch sehr hübsch fand, das ist die Prometheus an sich. Das Schiff, wie es aussieht, auch mit den Sonnensegeln, die Optik, weil das hast du heutzutage wirklich, finde ich, relativ selten noch, so richtig, richtig aufwendig neue Raumschiffe, die man halt noch nicht kennt. Hm. Also jetzt außerhalb von Sachen halt, ja, die ganzen, sowas wie Guardians of the Galaxy und so, alles okay. Aber jetzt halt mal so ein richtig, so ein Oldschool-Sci-Fi-Raumschiff, mehr oder weniger.
Meinst du jetzt die Covenant oder meinst du jetzt Prometheus?
Die Covenant, ich habe die Prometheus gesagt, nicht wahr?
Ja.
Nee, die meinte ich nicht. Die war auch cool. Ich meinte die Covenant, sorry. genau, die fand ich sehr, sehr, sah sehr imposant aus. Schönes Schiff. Ja, und generell halt natürlich die ganze Technik, wie das so gemacht ist, dass, da merkt man halt auch schon, dass da Ridley Scott echt ein gutes Auge für hat. Ich frage mich halt auch ein bisschen, ob, wo wir auch eben noch diese Logikfehler hatten oder diese kleinen Sachen, wo halt so kleine Skriptfehler drin sind, die man halt eigentlich bei so einem Projekt nicht erwarten würde und die es auch eigentlich nicht geben darf, ob vielleicht auch Ridley Scott einfach zu alt ist mittlerweile, um sich da noch so hinterzuknien, um das noch richtig mit so einem Ehrgeiz durchzuziehen, um zu sagen, so, ich hab Bock, das richtig, richtig perfekt zu machen, so dass sowas wie, und es gibt keinen zweiten Akt von Rheingold, so, das wird halt nie passieren, aber.
Ich meine, er ist jetzt nur nicht, man muss dazu sagen, er ist jetzt nicht, also er hat natürlich so, gibt die Ideen und so weiter und hat ja auch seine Vorstellungen, ja. Ist jetzt nicht das Skript weiter dafür, also er hat mit dem Drehbuch an sich nicht viel zu tun in dem Fall.
Das ist immer noch sein Projekt.
Ja, so. Aber an sich hast du recht, deswegen fand ich es ganz gut, da passt es gerade sowohl passend zum Film von der Thematik her, mit dieser Schöpfungsthematik, als auch halt direkt zu Ridley Scott. Da hat es jemand auf Letterboxd, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher User das war, aber es ist ein Zitat, habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, hat jemand geschrieben, sinngemäß, ausgerechnet der Schöpfer dieses Franchises hat vergessen, was seine Schöpfung so besonders gemacht hat. Mm. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut.
Ja, das stimmt. Wobei ja, ich weiß auch nicht, ob das so ein George-Lucas-Problem ist im Sinne von, er macht mal was, das finden alle mega toll, und aber aus unterschiedlichen Gründen. Weil es kann ja auch sein, dass er sagte so, er ist ja vielleicht auch mega zufrieden jetzt mit dem Film und meint so, ja genau so finde ich da, aber ist das Alien-Franchise. Und der erste Film, ja, da fanden wir den halt beide geil und jetzt finde nur noch ich's geil und ihr rafft's halt nicht oder so. So ein bisschen, ja, wie.
Man darf ja auch nicht vergessen, es wurde halt hierfür auch erstmal Neil Blomkamps Alien 5 auf Eis gelegt. Und das darf man auch nicht vergessen. Also Ridley Scott hat da dann mit 20th Century Fox richtig auch reingegrätscht. Und
Ja, aber ich glaube auch, weil die Geld sparen wollten.
Ja, na klar, Ridley Scott ist jemand, der halt auch aus wenig Geld viel machen kann, was vielleicht andere nicht machen. Und sie wissen halt auch, was so ein Ridley Scott-Film kostet. Ich habe auch gar nichts mehr, das ist natürlich auch gerade im Internet, gerade geht auch viel das Gebäsch über Ridley Scott los, auch was du schon gesagt hast, halt mit dem Alter. Aber er hat ja auch viele gute Filme gemacht, muss man ja auch dazu sagen. Die sind zwar alle schon ein bisschen länger her, aber er kann es ja. Und hier merkt man auch, das Handwerkliche, das sitzt eigentlich. Also es ist nie so, ich habe es ja vorhin gesagt, CGI, also die Kreaturen selbst, aber ansonsten sitzt ja das Handwerkliche, die Kamera und bis auf in ein, zwei Action-Szenen, das sieht auch immer noch alles gut aus, halt wie auch im Prometheus, also der kann's halt.
Ja, aber ich fand auch vor 2 Jahren den Marsianer, fand ich auch super. Und
den
das
fand ich auch richtig gut, stimmt, den habe ich vergessen, ja, der ist gut.
Der ist halt auch einfach 78 Jahre alt, auch da schon gewesen, jetzt ist er 80 Jahre alt. Ist ja auch ein Alter, wo, noch nicht 79 ist er, aber trotzdem ein Alter, wo man auch mal sagen muss, Hut ab, dass man das überhaupt so, dass er das noch so durchzieht, ne?
Ja. Aber wie gesagt, das, was wir halt im Spoiler-Teil etwas umfangreicher beschlossen haben, er hat halt auch viele Schwächen, so gerade in diesem Storytelling, dieser Twist, der dann halt am Ende kommt, der ist halt so meilenweit voraus zu erkennen und der Film verkauft uns das so, haha, Leute, wir haben euch hinter das Licht geführt. Nein, habt ihr nicht, ihr wollt uns für dumm verkaufen. Und das ist immer schon mal schlecht, wenn ein Film die Intelligenz des Zuschauers anzweifelt. Das ist aber nicht so sinnvoll. Und auch generell, das ist noch gar nicht gesagt, ich habe das doch schon gesagt, kein Horror, keine Spannung, aber der Film hat mir auch keinen Spaß gemacht. Also es gab nicht mal irgendwie Momente, wo ich sagte, oh, das war jetzt richtig cool, das hat richtig Laune gemacht. So gab es überhaupt nicht. Der tingelt einfach so vor sich hin, der Film, ohne, ja, vielleicht ist das sogar das, was das Hauptproblem des Films ist. Er hat kein Highlight. Er tingelt einfach so vor sich hin und da passiert nie irgendwas, wo du sagst, Wow, cool. Weil selbst in Alien 3 hatte so eine Momente noch ab und zu, aber dieser halt so gar nicht. Das ist halt so von Anfang bis Ende so stetig eine Kurve, ohne dass sie mal nach oben oder nach unten ausfällt in irgendwelche Schockmomente oder in irgendwelche Freudigkeitsmomente. Mhm. Ist einfach so, du guckst den Film und denkst, okay. Ja. Aber darauf habe ich jetzt gewartet? Nein, habe ich nicht. Darauf nicht.
Nee, das stimmt.
Übrigens auch noch, was mir jetzt tatsächlich auch nicht gefallen hat, wie in Alien 3 wurde hier zum zweiten Mal diese Alien Vision verwendet, also wo halt zumindest hier nur kurz, in Alien 3 war es etwas länger, wo halt aus der Point of View des Alien gefilmt wurde sozusagen. Das ist nur ganz kurz, zwei Mal, das fällt auch gar nicht groß auf, aber es passt halt irgendwie immer nicht rein, auch schon in Alien 3 damals nicht. Falls du dich erinnerst, weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst, ja, Point of View. Ja, das war seltsam. Was ich noch fragen wollte, wie du das auch, ob du das auch blöd findest, warum schicken die denn in diese Crew nur Pärchen? Weil das ist doch mega blöd und es war ja auch mega blöd. Sorry, dass ich jetzt nochmal so in die Geschichte reingehe, aber es ist mir gerade aufgefallen nochmal. Weil, ich meine, wenn Pärchen jetzt auf dem Schiff sind und dann sind die halt so emotional miteinander verwoben, dass die halt dauernd dazu geneigt sind, dumme Entscheidungen zu treffen und das Wohl anderer Leute in Gefahr zu bringen, nur um den Partner zu retten. Das ist auch so, das hat mich gestört, das wollte ich nochmal kurz erwähnen.
Ich finde da auch tatsächlich nicht, es gibt ja da diesen einen Moment, wo es halt so ganz brachial hineingebracht wird in den Kontext. Ich verstehe die Handlung dieser Figur, dass er seine Partnerin oder seinen Partner, wir spoilern es mal nicht, retten will. Das ist emotional, das ist nicht rational, aber das würde jeder so machen. Aber dann halt überhaupt, wie du schon sagst, Pärchen hinzuschicken, dass so eine Situation überhaupt entstehen kann, das wäre halt mit einer Ellen Ripley nicht passiert. Die hätte gesagt, Leute, seid ihr bescheuert, wir fliegen doch jetzt da nicht runter und gefährden die ganze Mission. Sie hätte die eingesperrt in die Kältekammer gesperrt.
Ja, eben, das geht halt einfach nicht. Und ja, gut, das ist eine Kolonisierungsmission und wenn die halt theoretisch Partner haben, wollen die den mitnehmen, aber dann kann man da ja auch Singles hinschicken oder was weiß ich.
Ja, also es ist auch so, das ist ein Aspekt, der soll frisch und neu wirken, aber er ist halt vollkommen unlogisch. Nicht für sowas Hochtechnisiertes wie die Wayland Corporation da, die halt, wo halt so viel hintersteckt, nur viel Geld hintersteckt und dann sollen, und die machen, investieren so viel in Technik und auf menschlicher Ebene versagen sie dann so, das wirkt schon immer ein bisschen,
Das stimmt wohl.
Es gibt wie gesagt einige Punkte, die ich okay finde. Wie gesagt, die Optik generell ist in Ordnung. Auch die Soundkulisse ist toll. Es gibt hier und da den einen kleinen Moment, halt besonders, wenn Michael Fassbender im Vordergrund steht. Aber ansonsten kann ich dem Film einfach nicht viel abgewinnen. Dafür hat er einfach zu viele Schwachpunkte, die wir hier schon alle gut zusammengefasst haben. Und ich bleib halt dabei. Das hatte ich ja im Spoiler-Part vorhin gesagt. Es will mir halt nicht im Kopf, warum der Film so ist, wie er ist. Er will halt irgendwie aus meiner Sicht Prometheus 2 sein, aber baut dann halt irgendwie aufgrund der Kritik, die es zu Prometheus gab, halt Fanservice und Aliens und die Buster und ein, und das passt halt überhaupt nicht zusammen. Und der Film hat halt auch ein komisches Pacing. Es gefällt mir überhaupt nicht. Er hat viele langweilige Stellen. Wie gesagt, nach wie vor, ich finde die Minuten 5 bis ja ungefähr 40 berstend langweilig, wo halt nur an der Covenant gefilmt wird, die völlig langweiligen Charaktere und die auch nichts zu sagen haben oder nichts Interessantes passieren. Das ist total langweilig gewesen, dachte ich schon, mein lieber Scholli, hoffentlich kommt der Film hier endlich mal aus dem Potte. Aber kann man ja dann auch nicht wirklich. Ja. Also ich bleibe für mich dabei, es ist kein schlechter Film, aber auch hinsichtlich anderer großer Blockbuster, die wir in diesem Jahr schon hatten, und auch hinsichtlich dessen, was das Franchise zu leisten imstande ist, war es für mich eine blanke Enttäuschung am Ende.
Und wie viele Sterne äußert sich das?
Ja, tatsächlich trotzdem noch in 3 Sternen, weil halt die technische Komponente halt nach wie vor passt, ne? Und weil du halt auch mit Michael Fassbender halt wenigstens einen guten Schauspieler dabei hast. Aber es ist halt alles sehr mittelmäßig, was man da zu sehen bekommt, ne? Ja, mein Fazit.
Ja. Ja, ich bin jetzt bei 3,5 Sternen geblieben, weil ich halt dieses mit Prometheus zusammen irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, das ist jetzt alles ein bisschen wertiger geworden von der Hauptgeschichte, das mag ich. Aber die ganzen Schwächen ist halt wie in Prometheus, machen es schon schwer, die zu genießen. Und ich finde es schade, weil es jetzt auch schwer macht, den nochmal zu gucken. Das ist so ein bisschen, es könnten so Filme werden, wo ich halt ab irgendeinem Punkt sage, ja, jetzt kann ich auch ausschalten. Oder jetzt kann ich mal eine halbe Stunde vorspulen. weil mich das nicht interessiert. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Supercut aus Prometheus und Covenant, der nur das, was ich toll finde, zusammenschneidet. Und so das Unnötige so ein bisschen skippt. Das wäre ganz witzig. Ja, 3,5 sage ich jetzt, weil es ist halt irgendwie immer noch so qualitativ und noch auf dem Level, was du auch gesagt hast. Und da ist ein bisschen was von der Geschichte drin, was ich sehr interessant finde. Aber ja, Schwächen hat er sehr viele.
Ja. In der nächsten Folge werdet ihr, wir haben ursprünglich eine Jubiläumsfolge geplant. Die gibt es jetzt aber nicht zum 10. Jubiläum, die wird dann etwas später folgen. Da haben wir uns was Schönes ausgedacht, haben da auch einen tollen Gast vor Ort, hätte ich beinahe gesagt, einen tollen Gast für euch im Ohr am Mikrofon und dazu dann später mehr. Aber auch für unsere 10. Folge haben wir uns schon einen wahrlichen Klassiker des Horrorfilms, ich kündige es schon mal an, des italienischen Horrorfilms rausgesucht. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Geht ins Kino, schaut euch Filme an, guckt euch gerne auch Alien Covenant an. Uns interessiert natürlich auch eure Meinung, also falls ihr Lust habt, die uns mitzuteilen, besucht uns auf unseren Kanälen und äußert euch. Bis dahin, auf Wiederhören.
Bye. Jo.